findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Der Lunchbox, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Stefan Düll ins Gespräch gehen darf. Stefan Düll, du bist ja wahrscheinlich ganz vielen schon ein Begriff vom Namen her, bist aber auch tatsächlich bekannt wie ein bunter Hund, würde ich sagen, nämlich als Präsident des Lehrerverbandes bleibt das gar nicht aus, dass man dich kennt. Aber du bist ja auch Schulleiter und du bist auch Mensch, Stefan, deswegen vielleicht bringen wir da so rein, welche drei Hashtags würdest du denn tatsächlich nehmen, um dich am besten persönlich zu beschreiben?
Drei Hashtags.
Mhm. Ein Wort für jeden Hashtag.
Oh ja, Schule, Bildung, Familie. Wir können die Reihenfolge auch umstellen.
Okay, was würdest du, vielleicht können wir da aber noch ein Stückchen detaillierter reingehen, denn das sind ja jetzt Oberbegriffe. Was verbindest du denn jeweils damit? Also was verbindest du mit Schule?
Na gut, das ist mein Arbeitsplatz. Seit den 90ern, seit 92 bin ich im Schuldienst mit Referendariat und all dem. Das ist mein tägliches Leben, kann man so sagen. Und ich mache das gerne. Also ich bin gerne an der Schule, wobei ich dazu sagen muss, seit einigen Jahren unterrichte ich die Schüler nicht mehr, weil ich für die vielen Tätigkeiten allein als Schulleiter und Seminarvorstand, der ich ja auch Referendare ausbilde, gar nicht mehr die Zeit habe für Schüler. Und selbst wenn ich es machen würde, würde da zu oft der Unterricht ausfallen. Das hat keinen Taug mehr. Also deswegen Schüler unterrichte ich nicht mehr. Ich unterrichte Referendare, die angehende Lehrer werden.
Ist es aber was, wenn du jetzt so nochmal drauf guckst, ist es was, was du vermisst, mit Schülern da stärker ins Gespräch zu gehen?
Also das Unterrichten durchaus fehlt mir schon an der einen oder anderen Stelle, weil ich mir doch denke, dass das ist, was diesen Beruf hier ja ausmacht, dass man mit den jungen Leuten zusammen ist. Und zwar regelmäßig. Und das habe ich nur in besonderen Momenten quasi. Ich erlebe es natürlich auch, wenn ich Unterrichtsbesuche mache, aber natürlich auch in Besprechungen mit Schülern mit Verantwortung und dergleichen bei diesen Momenten. Aber ja, der Alltag hat sich so entwickelt, dass es für die Schüler besser ist, wenn der Schulleiter und Seminarvorstand sie nicht unterrichtet, weil es einfach zu viel Unregelmäßigkeit gibt, zu viel Ausfall gäbe. Und deswegen ist es halt weggefallen.
Jetzt hast du Hashtag Familie noch angegeben. Was verbindest du damit?
Naja, meine eigene Familie natürlich. Frau, zwei Töchter, erwachsen mittlerweile. Das ist schon das, was der andere wichtige Pol im Leben ist. Ich würde jetzt nicht, würde deswegen sagen, die Reihenfolge, die ich gewählt habe, die muss man nicht unbedingt so wählen, dass die Familie an der dritten Stelle steht. Die Familie steht durchaus an der ersten Stelle. Aber es ist ja ein gesamtes Leben, das einen Menschen ausmacht. Und das sind viele Aspekte, die es zu einem Leben gibt. Und das Familie halt auch ein sehr wichtiger.
Ist es immer leicht tatsächlich so mit Familie und gleichzeitig Schule hat ja auch eine lange Rolle bei den Kindern eingenommen. Das weißt du ja nun auch. Ist es tatsächlich dann irgendwie immer leicht, in diesen verschiedenen Rollen aktiv zu sein, auch in der Familie?
Naja, es ist immer eine gewisse Herausforderung. Das hat jeder Familienvater, jede Familienmutter steht an dem Punkt, wie kriege ich das und alles unter den Hut. Mal klappt es leichter, mal klappt es weniger leicht. Es braucht viel Routine und sobald die Kinder in der Entwicklung sind, da tut sich eine ganze Menge vom Säugling hin zum über den Pubertierenden dann rauf zum Erwachsenen, der dann sein Leben selber verantworten kann, sage ich mal, und selber sich unterhalten kann. Da tut sich so manches und das ist manchmal nicht leicht, das alles unter einen Hut zu bringen, weil mal fordert Familie mehr, mal fordert der Beruf mehr. Und zur Familie gehört auch dazu, meine eigenen Eltern beispielsweise, die dann schon verstorben sind, die aber im Pflegeheim waren und so. Das muss man dann auch wieder irgendwie auf die Reihe bekommen, dass das funktioniert und dass niemand zu kurz kommt bei der Geschichte. Also ich habe viele Momente gehabt, wo ich permanent auf Achse gewesen bin, nur um allein den familiären Bereich hier auf die Reihe zu bekommen. Da musste dann das Berufliche zum Teil ein bisschen hintantreten. Ich habe einen Typ, ich brauche viele Aufgaben, sage ich mal, damit ich ausgelastet bin. Insofern liegt mir das auch.
Was war jetzt der dritte Hashtag noch, den du genannt hattest?
Die Bildung, die habe ich deswegen extra erwähnt, weil Schule ist sozusagen der konkrete berufliche Arbeitsplatz und Bildung ist das darüber auf der Metaebene sozusagen das, was das Ganze den Rahmen auch vorgibt. Und da bin ich eben im Bereich der Bildungspolitik unterwegs und der Berufspolitik unterwegs. Und das ist, deswegen habe ich Bildung als weiteren Punkt gemacht. Man kann also sagen, Beruf, Ehrenamt, Familie, das wäre eigentlich auch dieser Dreiklang.
Wenn wir da mal reinspringen, jetzt war das eigentlich klar für dich, in den Bildungsbereich reinzugehen nach der Schule bei dir selber? Oder wie ist das gekommen tatsächlich, dass du den Sprung gemacht hast und dann auch in Richtung gesagt hast, so, ich werde jetzt Lehrer?
Ja gut, ich war immer ein politisch und historisch interessierter Mensch. Wenn ich das mit immer sage, meine ich, das fing so mit zwischen 10 und 12 so an, dass ich mich begonnen habe, für diese Dinge zu interessieren. Ich habe dann irgendwann auch regelmäßig die Zeitung gelesen, die Fernsehnachrichten verfolgt und zwar nicht nur die von einem Sender, sondern mehreren Sendern. Das hat mich immer interessiert. Für solche Sachen war ich immer zu haben. Dann bin ich ehrenamtlich schon mit 18 politisch aktiv geworden auf kommunaler Ebene, wurde Mitglied in einer Partei und habe da viel gelernt, verschiedenste Positionen oder Funktionen gehabt durch Wahl und habe da eine Menge gelernt. Und dann kam eben der andere Bereich, dass ich Lehrer gemacht habe. Ich muss dazu sagen, ich war nicht unbedingt überzeugt, dass ich Lehrer werden möchte. Ich wollte zunächst mal Geschichte studieren, habe mir überlegt, was ist der Abschluss, der das höchste Ansehen letztendlich hat und kam damit überhaupt in den Gedanken Staatsexamen etc. Habe dann weitere Fächer dazugenommen, Deutsch und Englisch. Und so kam ich in diesen Bereich rein, habe aber immer gesagt, ich muss das dann auch ausprobieren, ob das für mich taugt und ob ich gegebenenfalls auch was anderes mache. Und dann bin ich ins Referendariat gegangen und habe festgestellt, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Da habe ich die richtige Freude dran entwickelt und insofern bin ich dann Lehrer geworden. Und dann ergibt sich diese politische Komponente, die ich hatte, dieses politische Interesse mit dem Beruf in Verbindung, Mitglied geworden in einem Berufsverband. Ich bin der Meinung, man muss, egal welchen Beruf man hat, man sollte immer in einen Berufsverband gehen. Und als Beamter ist es umso wichtiger, weil man ohne Berufsverband nicht so viele Möglichkeiten hat, politisch Einfluss zu nehmen. Streik läuft ja beispielsweise nicht. Aber es ist immer gut, egal wo ich tätig bin, ob ich Lehrer bin oder ob ich in einem Industrieunternehmen arbeite, man sollte die Chancen der Demokratie nutzen, mitzubestimmen, sage ich einmal, was das eigene Berufsfeld angeht, was die eigene Bezahlung angeht. Und da ist eben dann der Berufsverband das Richtige, die Gewerkschaft. Und jetzt ist es bei Lehrern dann eben so, dass sie sich auch eher als berufsständische Vertretung sehen, weil sie eben auch sich zu den Bildungsfragen äußern. Wir könnten ja auch sagen, wir kümmern uns nur um Beamtenstatus, Bezüge und solche Dinge. Nein, für uns ist es immer auch ein wichtiger Punkt, sich mit Bildung zu beschäftigen, sich dazu auch zu äußern, weil wir sagen, wir haben auch die entsprechende Expertise, wir haben die Arbeitskreise, wir treffen uns mit den Leuten von der Uni etc., um hier auf dem Laufenden zu bleiben und mitwirken zu können. Und insofern ist das dann für mich ein wichtiger Punkt geworden, Bildungs- und Berufspolitik im Bereich zunächst Gymnasium zu machen. Aber auch da habe ich immer schon die Angewohnheit gehabt, du musst das große Ganze sehen. Gymnasium ist eine von vielen Schulen oder Schularten und das muss sauber eingebettet sein. Das große Ganze und deswegen musst du dich für das große Ganze auch interessieren. Du musst schauen, was da so läuft. Das ist immer schon so mein Typus gewesen, sich nicht nur auf das Klein-Klein zu konzentrieren und das, was unmittelbar relevant ist, sondern immer den Blick drüber hinaus zu haben. Ich schaue mir auch an, was die in Österreich machen oder in Italien oder in Frankreich. Natürlich habe ich da nicht die Expertise, die ich für Deutschland oder für Bayern habe, aber ich habe da durchaus auch meine Kenntnisse und Informationen, die mir
Jetzt,
wichtig sind.
jetzt hast du ja quasi eben gerade auch gesagt, dass es so mit dem Gymnasium so ein Stück weit anfing. Jetzt gibt es ja auch eine starke Diskussion, die wir draußen immer wieder erleben. Braucht man eigentlich Gymnasium oder braucht man nicht das Gymnasium? Wie stehst du dazu? Oder sind das Themenstellungen, die du sagst, darüber brauchen wir tatsächlich gar nicht diskutieren?
Also das sind uralt Diskussionen, die immer wieder aus interessierten Kreisen daherkommen, um, ich muss es so formulieren, Ideologie eigentlich zu vertreten. Das Gymnasium ist die bewährte Schulart in Deutschland, neben übrigens der Grundschule. Das sind nämlich die einzigen beiden Schularten, die es in allen Bundesländern gibt. Und insofern ist es schon spannend, wenn man dann die eine dann abschaffen möchte. Zugunsten ist es dann immer letztendlich einer Gemeinschaftsschule, einer Gesamtschule. Und das ist durch Studien nicht im geringsten untermauert, dass das in irgendeiner Weise etwas Besseres ist. Ganz im Gegenteil, die, die am besten abschneiden und die auch wirklich Top-Leistungen hervorbringen, das ist das Gymnasium, das muss man so sagen. Auf der anderen Seite dürfen wir auf gar keinen Fall verachten, dass es eben auch ganz andere Wege gibt, um, jetzt muss man mal wirklich versuchen, vom Abitur zu trennen. Es geht nicht darum, dass ein junger Mensch grundsätzlich ein Abitur braucht. Es geht darum, dass er einen Schulabschluss braucht, mit dem er tatsächlich, der für ihn auch nachweist, dass er etwas geleistet hat, dass er etwas verstanden hat, dass er Kompetenzen erworben hat, auf denen er dann beruflich aufbauen kann. Er muss nicht an eine Universität gehen, niemand muss das. Aber er muss in eine Lebenssituation kommen, in der er sich selbst verantwortungsbewusst über Wasser halten kann. Ich formuliere es mal so. Das ist sogar viel zu wenig, sich über Wasser zu halten, wo es ihm gut geht, wo er einen gewissen Lebensstandard bekommen kann und wo er gleichzeitig dann auch in die Lage versetzt wird, Familie zu gründen und im Idealfall auch ehrenamtlich tätig zu werden und teilzuhaben am kulturellen Leben in Deutschland. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Kulturelle Teilhabe, dass ich das auch habe. Das hat aber nicht nur was mit Bildung dann zu tun, die kulturelle Teilhabe. Da geht es dann auch darum, dass die öffentliche Hand oder auch private Sponsoren ein kulturelles Angebot ermöglichen, sodass ich das nicht unbedingt mit meinem Einkommen alles bezahlen muss. Museumspreise sind in Deutschland Gott sei Dank immer noch niedrig und das soll auch so bleiben beispielsweise. Und auch öffentliche Kulturangebote sollten weiterhin billig sein. Aber zurück zu der anderen Frage eben. Das große Ganze muss man sich anschauen, wofür machen wir das alles überhaupt? Und da geht es darum, dass Menschen ein zufriedenes Leben führen können, sich selber unterhalten können, eine Familie unterhalten können, ins Ehrenamt reingehen können und damit der Gesellschaft was zurückgeben können und kulturelle Teilhabe haben. Und dafür brauche ich kein Abitur. Das ist so ein Trugschluss in unserem Land. Wir müssen alles an dem Abitur aufhängen und uns um das Abitur Gedanken machen. Und dann bringt man irgendwelche anderen Länder, wo alle denselben Abschluss haben. Ja, sie haben ihn vom Namen her haben sie denselben Abschluss. Aber natürlich sind da riesengroße Unterschiede gelaufen auf dem Weg zu diesem Abschluss. Und der eine Abschluss wird von der Uni anerkannt und der andere Abschluss würde einem nicht an irgendeiner Uni irgendwas nützen, weil man mit dem doch nicht weiterkommt. Aber es hat den gleichen Titel. Das ist nicht sauber. Da sind wir, sage ich mal, in Deutschland nicht bloß ehrlicher, sondern wir sind auch bereit, gezielter den jungen Menschen zum jeweiligen Abschluss zu führen. Und es ist ja ein Trugschluss annehmen zu wollen, dass jemand, der nicht übers Gymnasium gelaufen ist, nicht doch zum Abitur kommen kann. 40% aller Hochschulzugangsberechtigungen werden nicht am Gymnasium erworben. Aber es ist immer noch so, dass das Gymnasium für die Bereitstellung einer gewissen Elite verantwortlich ist. Und das Gymnasium hat auch immer Top-Ergebnisse, letztendlich bei PISA. Leider sind auch die da runtergegangen, aber wir sind immer noch im Top-Bereich beim Gymnasium.
Jetzt hast du zwei Felder nochmal aufgemacht. Du hast einerseits gesagt, es geht darum, eben auch ein zufriedenes Leben zu haben, später als Schüler und Schülerin, dann eben nachher, wenn man auch in Richtung Familie geht. Hast aber auch gleichzeitig das Thema Leistungsgedanken. Du hast gerade PISA angesprochen, nämlich dass sozusagen im PISA-Standard wir sozusagen trotzdem auch sinken. Gleichzeitig gibt es aber auch, wenn wir uns die Notendurchschnitte angucken in Richtung Abitur oder Abschlussprüfung, da steigt es. Also wir haben sozusagen tendenziell bessere Abschlüsse als davor. Wie siehst du diese, also gibt es da eine Korrelation sozusagen deiner Meinung nach? Oder wie erklärst du dir diesen Widerspruch auf, den wir da tatsächlich haben?
Also zum einen ist es so, dass wir Leistungsansprüche gesenkt haben. Und das ist aber etwas, was wir in der gesamten Gesellschaft zu gewissen Graden haben. Das hat auch was mit der Individualisierung zu tun. Wir möchten ja dem Einzelnen unbedingt gerecht werden. Da kommt dann auch die ganze Geschichte mit Nachteilsausgleich, Notenschutz etc., was wir da alles so haben, grundsätzlich auch durchaus gerechtfertigt. Aber diese völlige Individualisierung, man muss mir meine Probleme aus dem Weg räumen, das ist mal eine sehr vereinfachte Formel, führt eben auch dazu, dass man es den Menschen nicht zu schwer machen möchte. Aber wenn ich es zu leicht habe, dann muss ich mich auch nicht mehr anstrengen und dann muss ich auch nicht mehr unbedingt was lernen. Natürlich ist ein 1,0 Abitur immer noch ein sehr gutes Abitur. Aber wenn ich mittlerweile mit meinem 1,0 Abitur nicht mehr einer von wenigen bin, sondern wenn der Fotograf damals Anfang der 2010er Jahre gesagt hat, ich möchte mal die 1-0er haben oder die 1-1er fürs Foto, weil er nicht wusste, weil er davon ausging, dass es nicht unbedingt einen 1-0er gibt. Und man dann zu ihm sagt, ja, das sind jetzt die alle mit 1-0 und 1-1 und das waren dann 10 Leute. Dann hat er gesagt, nee, dann will ich die nicht mehr haben. Dann möchte ich wirklich nur noch die absoluten 1-0er haben. Da ist was verschoben worden. Dass diese 1-0er zum Teil früher auch 1-0 gehabt hätten, mag so sein, aber wir haben einfach jetzt so eine große Zahl, dass es unwahrscheinlich ist, dass das früher auch noch der Fall gewesen wäre. Das Dilemma an der Sache ist, ich habe dann zu viele mit einem sehr guten Schnitt. Wenn ich jetzt versuche, an den Unis über einen Numerus Clausus beispielsweise den Zugang zu kontrollieren, weil ich sage, ich habe zu viele Bewerber für zu wenig Studienplätze, dann funktioniert das auch nicht mehr und dann fängt die Universität an mit zusätzlichen Auswahlprogrammen, um sicherzugehen, dass sie diejenigen hat, die sie haben will, beziehungsweise einfach um die Zahl zu reduzieren. Denn das muss man auch mal sehen. Letztlich ist der Numerus Clausus nicht dazu da, um Qualität zu erzwingen, sondern er ist dazu da, den Zugang zu beschränken, bezogen auf junge Menschen, die alle Top-Leistungen gebracht haben. Und das ist eigentlich kein Zustand. Also insofern, man müsste wieder zurückgehen dazu, dass die Schnittverteilung sich wieder etwas verändert. Gilt übrigens für alle Abschlussprüfungen aller Schularten. Aber den Mut soll mal jemand in der Politik haben, dass er eine Abiturreform oder eine mittlere Reifeprüfungsreform macht, wo dann die Schnitte von der Verteilung her wieder schlechter werden. Das, glaube ich, wird niemand als Politiker sich auf die Fahnen schreiben wollen. Aber wir müssen dem Einhalt gebieten, dass es immer noch mehr Einserschnitte gibt.
Genau, also dass es zukünftig nicht weiter steigt sozusagen, sondern dann eben darauf bleibt, ne? Ich würde gerne nochmal reinspringen und zu unserem Anfang, nämlich, dass du einerseits Schulleiter bist und dann eben in die Rolle ja auch reingesprungen bist als Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Wie ist dir da der Einstieg gelungen in so eine Doppelrolle? Gibt es da Dinge, die tatsächlich auch miteinander gemischt sind? War das leicht für dich? Wie wächst man da so rein?
Also ich war es immer schon gewohnt, viele Dinge quasi gleichzeitig zu haben. Diese Geschichten da damals als Jugendlicher, so mit 18 oder wo ich dann parteipolitisch tätig geworden bin, das ist bei mir immer ganz normal gelaufen. Ich habe die ganzen Termine wahrgenommen, obwohl ich auch Staatsexamen gemacht habe und dergleichen. Das war für mich immer normal. Du hast verschiedene Dinge. So eine Vorstellung von Work-Life-Balance nach dem Motto Work ist nicht live oder so, die kenne ich nicht. Das Ganze ist live. Und ich mache die Sachen gerne und ich muss halt sehr effizient sein. Das ist so. Ich muss mir da schon überlegen, wie ich mit angemessenem Input den notwendigen Output hinbekomme. Ich bin kein Minimalist, das werde ich sicher auch so nicht schaffen, aber ich habe beispielsweise nur um so ein Beispiel zu nennen, ich habe 3 Bildschirme im Büro stehen statt nur einen oder 2. Weil man mit 3 Bildschirmen mehr Anwendungen offen haben kann und sich die entsprechenden Informationen ziehen kann. Ich versuche sehr stark am papierlosen Büro zu arbeiten. Das heißt, ich habe mein Büro damit immer bei mir. notfalls bis auf dem Handy. Das sind schon Dinge, die einem helfen können. Und die vielen Zugfahrten, die ich habe, sind ideal letztendlich, um sowohl Dienstliches zu arbeiten, wie auch das Ehrenamtliche. Also jetzt gerade war ich wieder in Berlin und auf der Rückfahrt habe ich jede Menge Dienstliches gemacht. Hochkonzentriert, keine Ablenkung. Man macht ja Komfort-Check-in, dann lässt den sogar der Schaffner in Ruhe und dann kann man arbeiten. Das waren das halt 5 Stunden nonstop durchgearbeitet. Ich mache da auch keine großartigen Pausen. Ich trinke ein bisschen was, ich esse ein bisschen was, aber arbeite weiter. Und damit habe ich wahnsinnig viel weggeschafft, was sonst so nicht unbedingt funktionieren würde. Aber ich bin auch der Typ dafür. Also es ist nicht so, dass jeder Mensch das so machen könnte. Ich bin der Typ dafür. Und ich habe es lang genug sozusagen trainiert, dass ich es, ich würde nicht sagen, vervollkommnet habe, aber schon so gut hinbekomme, dass das laufen kann. Und dass ich auch noch übrigens Freizeit habe und auch Zeit für die Familie habe, auch wenn das
manche vielleicht nicht glauben. Ach, das läuft eigentlich irre, wie du das hinkriegst.
Es geht schon, ja. Und die Nacht ist nur zum Schlafen da.
Okay, wird die kürzer? Ist die kürzer geworden im Vergleich zu vorher?
Ich war immer schon jemand, der relativ wenig Schlaf hatte, weil er eben viele Dinge noch gemacht hat. Gestern habe ich ja noch was im Fernsehen angeschaut, eine Doku, und bin damit erst um 0.30 Uhr ins Bett gekommen. Ja, da habe ich ja dann Freizeit gehabt, sage ich mal, halt eben etwas spät in der Nacht, während ich am Nachmittag und Abend noch damit beschäftigt war, Dienstliches zu erledigen. Da habe ich überhaupt nichts Ehrenamtliches gemacht, das war rein dienstlich da.
Sonntag, ja, da sieht man, wie sich das sozusagen auch alles mischt und wie auch da die Welten tatsächlich miteinander verschwimmen.
Ja, durchaus.
Ich würde gerne auf den großen Punkt Lehrkräftemangel oder Attraktivität des Lehrerberufs nochmal eingehen. Du sagst ja häufig, dass es eines der größten Herausforderungen tatsächlich ist, das Thema Lehrkräftemangel, was das Bildungssystem sozusagen hat. Wo siehst du die Hauptursachen des Themas?
Naja, auf der einen Seite haben wir einfach aufgrund der demografischen Situation, ist im Moment so, dass wir eine Welle an Schülern haben. Ich will das nicht mit Schülerberg nennen, das klingt so unmenschlich, aber eine hohe Anzahl an Schülern vor uns jetzt nicht herschieben, sondern die läuft jetzt gerade und das dauert einige Jahre. Auf der anderen Seite haben wir von demografischen Effekt her die Situation, dass wir gar nicht genügend junge Menschen haben, die irgendwelche Berufe ergreifen können. Darum steht das Lehramt gar nicht alleine da, wenn es händeringend nach qualifizierten Kolleginnen und Kollegen sucht, sondern das ist überall so. Das muss man mal sehen. Und dann kommt noch ein Phänomen hinzu. Der Beruf zieht Menschen an, häufig Frauen eben, die sagen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mit diesem Beruf besonders geeignet. Und deswegen gehe ich in diesen Beruf rein. Und dann ist diese Familiengründungsphase, dann kommen die Kinder und dann geht das rein in die Teilzeit. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern das ist nachvollziehbar. Das geht in die Teilzeit. Ich war selber 3 Jahre in Teilzeit, in Elternzeit. Ich weiß, warum man das macht. Und das bedeutet, wenn ich mir jetzt die Zahlen der Kultusministerkonferenz anschaue, und das ist völlig wurscht, wie hoch die jetzt sind, wie viele Lehrer wir bräuchten, das sind alles Vollzeitstellen. Diese Vollzeitstellen muss ich also mit mehr Köpfen besetzen, als auf dem Papier an Zahl steht. Und ich brauche also viel mehr Teilzeitkräfte. In manchen Gegenden Deutschlands haben wir eine 60-prozentige Teilzeitquote, 70-prozentige Teilzeitquote, je nach Schulart dann auch noch. Dann ist klar, ich kann nicht mit einer Vollzeitstelle, genügt mir da nicht, die ich besetze, sondern ich brauche da 1,5 Personen, die das ausfüllen. Und das ist mit ein Grund, warum wir diesen Lehrkräftemangel haben. Also er ist attraktiv für Personen, die häufig oder für einen längeren Zeitraum in Teilzeit sind, weswegen wir den Bedarf, den wir haben, nicht einfach so mit 1:1 decken können. Das andere ist, der Beruf ist sehr herausfordernd. Und das ist mittlerweile in der Öffentlichkeit auch so angekommen, was dazu führt, dass man sich gut überlegt, ob man in diesen Beruf reingehen will. Und wenn dann auch noch so Angriffe kommen wie, eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, dass Lehrer verbeamtet werden, dann wirkt das ungefähr so wie, ich soll zwar für die Nation mich um das Wesen, um das Wichtigste kümmern, was diese Nation hat, nämlich junge Menschen und ihre Bildung, aber das soll es zum Billigtarif quasi geben, Dafür bin ich mir zu schade, weil die Herausforderungen, die mit diesem Beruf verbunden sind, sind dann doch sehr, sehr hoch. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn die Attraktivität da nicht gegeben ist. Wenn ich dann noch so Sachen nehme wie heruntergekommene Schulgebäude, wir haben einen irrsinnigen Sanierungsstau, was das angeht in Deutschland, dann ist das nochmal was, wo man sagt, ist das noch ein attraktiver Arbeitsplatz? Die jungen Menschen wären ja in Ordnung, aber ein Schulgebäude, das seit 50 Jahren hätte saniert werden müssen, das ist nicht mein Arbeitsplatz, da gehe ich woanders hin.
Wenn du jetzt gerade mal auf dieses Thema drauf guckst mit Teilzeitbeschäftigung und wenn wir ja auch sagen, dass wir sehr viel stärker in das Thema Partizipation und Kollaboration auch gehen wollen in Schulentwicklungsprozessen oder dem, wie Schule sozusagen auch zukünftig arbeiten wird, wäre das nicht sozusagen eine Möglichkeit, genau da sehr viel attraktiver auch zu werden, dass sozusagen auch die Teamarbeit viel attraktiver in Schule wird als sozusagen das Einzelkämpfertum der Lehrkräfte für ihre jeweilige Verantwortung, die sie in Schule haben?
Ich bin da immer vorsichtig, dass ich das nachrede, dass wir als Lehrer grundsätzlich Einzelkämpfer sind. Das sieht auf den ersten Blick so aus, denn für unsere Klasse sind zunächst wir jeweils verantwortlich. Auf der anderen Seite erlebe ich gerade mit der Digitalisierung sehr viel Kollaboration zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Aber die Klassen sind natürlich durchaus unterschiedlich, selbst wenn es dieselbe Jahrgangsstufe im selben Fach ist. Das muss man wissen. Und auch in der Grundschule eben, ich kann schon Materialien von Kollegen nehmen, aber der hat das schon im Dezember eingesetzt. Ich kann es erst im Januar einsetzen. Bei mir sind dann andere Voraussetzungen in der Klasse, weil da schon was anderes gelaufen ist oder ein Ausflug gewesen ist. Und jetzt kann ich das Material nicht eins zu eins so übernehmen. Ich muss es dann auch wieder verändern. Manchmal überlegt man sich auch, wunderbares Material, aber ich kann es überhaupt nicht einsetzen. Das ist also, man muss ein bisschen ehrlich an die Sache auch rangehen. Und diese ganze Kritik, wir Lehrer sind nicht zur Kollaboration fähig, das ist Nonsens. Wir machen da wahnsinnig viel miteinander. Und würden das auch gerne ausbauen, aber es ist einfach auch so, dass wir die normale Tätigkeit machen müssen und die bindet uns und dann ist es nicht ganz so einfach, miteinander zusammenzukommen. Die zeitversetzte Kollaboration, die ist auf jeden Fall, finde ich, recht gut geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist auch die Zeit, wo es so richtig mit der Digitalisierung an den Schulen losgegangen ist. Da ist eine Menge passiert. Und dann bitteschön auch sehen, die Klasse wird ja nicht gemeinsam unterrichtet. Deswegen kann ich gewisse Überlegungen, die man aus der freien Wirtschaft hat, wo alle am selben Projekt arbeiten, kann ich nicht rübernehmen, weil die zwei, drei, vier Lehrer arbeiten an verschiedenen Projekten, nämlich in verschiedenen Klassen. Sie haben nicht dasselbe Fach in derselben Klasse. Wenn mir das der Fall wäre, wäre Kollaboration an der Stelle natürlich ganz glasklar. Wenn wir und ein Projekt haben außerhalb des Unterrichts, klappt das auch noch wieder ganz anders. Ist logisch, weil da können mehrere Lehrer an einer Sache arbeiten, an derselben Sache arbeiten. Insofern bitte nicht das so sehen, dass wir nur Einzelkämpfer sind. Wir sind zu gewissen Graden auch rein von den Fakten her dazu gezwungen, Einzelkämpfer sein zu müssen.
Danke fürs Aufklären nochmal. Tatsächlich erleben wir das auch, wenn wir sozusagen in Schule arbeiten, wie sehr oder wie stark Lehrkräfte tatsächlich auch zusammenarbeiten, wenn wir in einer Jahrgangsstufe in einem Fach sozusagen auch unterwegs sind. Und da ist es sehr, sehr spannend, welche Unterschiede da auch die Lehrkräfte eben in den verschiedenen Klassen auch machen und das sozusagen eben auch zusammentragen und da auch feststellen, was gibt es für Gemeinsamkeiten, die man hat und wo gibt es tatsächlich totale Unterschiede auch. Und ich glaube, das sind schon auch ganz spannende ja, Merkmale, die man da sozusagen auch festmachen kann und bestätigen wahrscheinlich auch das sozusagen auch, was du gerade gesagt hast. Wenn wir darauf gucken, dass du im Moment ganz großes Thema hast, auch Quereinstieg, dass in Hessen zum Beispiel auch diskutiert wird, den Lehrerberuf in der Ausbildung zu verkürzen, Wie siehst du diese Themen, dass am Ende auch die Qualität der Lehrkräfte sozusagen auch da ist? Oder ist es ein permanentes sozusagen auch sich fortbilden und weiterentwickeln, wenn man in dem Beruf angekommen ist? Wie schätzt du das ein, die unterschiedlichen Debatten, die sozusagen auch da gerade geführt werden?
Ja, die Politik hat eigentlich jetzt den Offenbarungseid zu machen. Sie haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte versäumt, über den damals rein rechnerischen Bedarf einzustellen. Und es war absehbar, dass das Problem kommt, dass die Versorgung mit Lehrern nicht mehr ausreichen wird. Und jetzt kommen Sie auf den großartigen Gedanken, ja, dann sparen wir eben an der Ausbildung. Ich stelle mir jetzt mal eine vergleichbare Situation vor, weil wir ja jetzt von Studium her ausgehen, in dem Fall Medizinstudium, uns gehen die Ärzte aus und dann machen wir halt auch den Quereinstieg. Da haben wir dann einen Biologen und den machen wir dann in möglichst kurzer Zeit zum Mediziner. Das kann nicht funktionieren. Wir wollen Qualität und diese Qualität, haben unsere Kinder einen Rechtsanspruch drauf. Wir machen Schulpflicht. Ja, da müssen wir da auch verdammt nochmal ein wirklich gutes Angebot machen und dann müssten wir da auch ausgebildete, wirklich gut ausgebildete Lehrkräfte haben. Und jetzt herzugehen, wir verkürzen das Ganze, wir machen das Referendariat kürzer. Die meisten Bundesländer hatten es schon verkürzt. Es gibt nur noch wenige, die wirklich zweijähriges Referendariat haben. Die sind schon auf 18 und noch weniger runtergegangen. Oder Überlegung, Referendariat schaffen wir ganz ab. Wir machen das parallel zum Studium. Dafür werden aber Studieninhalte gekürzt. Tut mir leid, das ist schon wieder nur die Idee. Es muss schnell gehen, es muss billig sein. Und wir müssen halt irgendjemanden da vorne hinstellen, der irgendein Studium quasi dann schon zwar gemacht hat, aber dem die wirkliche Fundierung fehlt und der dann auch in der Praxisanleitung, da haben wir gar keine wirkliche Zeit gehabt, dem die gescheite Praxisanleitung zu geben. Und dann haben wir halt irgendjemanden da stehen. Und sowas wirkt sich natürlich nicht sofort aus. Das ist so dieses Spielchen, bis 50% eines Lehrerkollegiums nur noch als solchen Teil und schlecht ausgebildeten Lehrkräften bestehen, das dauert. Und dann bin ich als Politiker schon eh lange aus der Verantwortung. So eine Herangehensweise, das ist natürlich schlimm. Und deswegen, wenn ich sage, das muss man unter allen Umständen vermeiden, dann ist das wirklich eine wesentliche Botschaft, sage ich mal. Das ist dringend, dass wir nicht an der Qualität sparen. Ich bin sogar der Überzeugung, dass wenn wir deutlich machen, dass wir an unseren Qualitätsansprüchen festhalten, dass wir dadurch den Beruf attraktiv machen, weil es eben dann nicht irgendwer machen kann, sondern jemand, der wirklich dieser Ausbildung gerecht werden kann, der die Anlagen dazu hat, der die Befähigung dazu hat, der da Entsprechendes mitbringt. Dann gehöre ich da auch zu einer wirklich so eine Gruppe von Menschen, die da was drauf hat, sage ich mal. Aber wenn ich sage, nee, das muss schnell gehen, das muss billig sein, muss irgendwie gehen und eigentlich brauchen wir nur jemanden, der die Aufsicht macht, sorry, das geht nicht. Da werde ich sogar noch weniger Menschen vermutlich bekommen, die sich für diesen Beruf interessieren. Da gibt es attraktivere, wo man mich ernst nimmt mit dem, was zu leisten ich imstande bin.
Wenn du jetzt anguckst, welche Herausforderungen zukünftig Digitalisierung, KI, Medienbildung etc. mit sich bringen, sind das Dinge, die du sagst, die auch schon im Studium der Lehrkräfte heute anders berücksichtigt werden sollten? Das ist ja so ein bisschen auch in das Thema einhergehend, was wir jetzt gerade in der Frage davor hatten.
Vom Grundsatz her ja, auch da müssen wir aber wieder uns ehrlich machen. Ich kann nicht sagen, ich will den voll ausgebildeten Lehrer haben und jetzt muss er noch das und das, aber immer in der Tiefe gemacht haben. Das werden wir nicht hinbekommen. Und vieles von dem, was man hier anwenden kann oder was man eigentlich an Kompetenzen erwerben sollte, kann ich auch nur in der Praxis so richtig erwerben. Ich kann auf der Metaebene das Bewusstsein dafür entwickeln. Und ich kann vergleichbare Dinge an der Uni ausprobieren, aber es ist immer was anderes, wenn ich es dann im echten Alltag eines Lehrers habe. Deswegen muss da auch im Referendariat dann einiges gemacht werden. Ich kann das nicht alleine über das Studium erledigen. Und da muss ich dann auch sagen, es wird viel angeboten letztlich im Bereich Digitalisierung, also Fortbildungen gibt es irre viel in allen Bundesländern. Ich komme bloß zeitlich nicht unbedingt dahin, dass ich diese Fortbildungen auch alle besuche. Manches ist auch ganz, wäre auch ganz gut, wenn ich es in Präsenz mache und nicht nur als ein Webinar oder so, muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss da auch einen richtigen Austausch miteinander pflegen können, Erfahrungsaustausch auch. Da wären dann Präsenzgeschichten wichtig. Und dafür fehlt Lehrern häufig die Zeit. Denn sie sollen ja möglichst nicht aus dem Unterricht rausfallen und vertreten werden müssen. Sie sollen ja möglichst ihren Unterricht halten. Und dann wird es echt schwierig, das alles zeitlich unterzubringen. Ich selber als Schulleiter stelle hingegen fest, meine Kolleginnen und Kollegen nutzen sehr viele von diesen Fortbildungsangeboten, gerade eben das, was online angeboten wird. Und wir genehmigen hier ständig Fortbildungen. Ich bin auch der Meinung, Fortbildung ist das A und O. Und das ist auch etwas, was einem Menschen richtig gut tut. Ich sage immer, es hat so ein bisschen eine Art Urlaubs- oder Freizeitcharakter. Das ist ein Zuckerl, dass ich auf Fortbildung gehen kann. Deswegen sollte man sich als Schulleiter gut überlegen, ob ich jemand die Fortbildung verbiete oder ob ich sage, geh da hin, mach das, bekomme einen neuen Blick auf die Dinge und dann bringst du uns was mit und setzt es um.
Es gibt ein weiteres Thema, was im Moment auch, oder wo du zumindest auch immer mit darauf hingewiesen hast, nämlich, dass die Sprachkompetenz tatsächlich zunehmend auch eine Herausforderung wird. Und das nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund. Was funktioniert deiner Meinung nach da richtig gut, um wirklich dieses Themenfeld auch anders zu bespielen heute?
Wirklich gut würde funktionieren, viel lesen, viel schreiben, also verfassen. Das würde gut funktionieren, aber wir leben in keiner Gesellschaft mehr, wo man Briefe schreibt an die Oma, den Opa. Das ist schon lang vorbei. Und wir leben in keiner Gesellschaft mehr, wo alle Menschen sich immer noch gerne hinhocken und ein dickes Buch lesen oder eine gedruckte Zeitung lesen. Wir sind in einer Gesellschaft gelandet, wo man schnell lesen möchte, wenn man überhaupt noch liest und möglichst nur den obersten Teil einer Nachricht, was danach kommt an Hintergrundinformationen, das nimmt man schon gar nicht mehr wahr. Und das ist nicht nur bei den Kindern so, das ist bei den Erwachsenen so. Wir müssen immer eigentlich sehen, die Kinder spiegeln das wider, was wir als Erwachsene haben. Auch die Social-Media-Diskussion beispielsweise ist eine Diskussion, die uns Erwachsene letztlich betrifft. Unser Social-Media-Verhalten ist nicht wirklich viel anders als das von den Kindern. Die Kinder haben schon noch ihre spezifischen Seiten, aber sie sehen ja, was die Erwachsenen machen. Und das machen sie genau eins zu eins letztlich nach. Und so ist das auch mit dem Lesen. Wir Erwachsenen verfassen nichts mehr richtig. Wir rotzen, sage ich mal, eine schnelle Nachricht raus und achten aber nicht mal mehr auf die Rechtschreibung. Und wenn es keine Autokorrektur gibt, naja, die Gegenseite wird schon verstehen, was ich da geschrieben habe. Es funktioniert ja auch recht gut. Ich kann ja Buchstaben drehen und sonst was machen, ist ja egal. Also das ist, wir müssen wieder dazu hinkommen, dass wir sagen, hey, wir lesen viel, wir verfassen etwas gemeinsam und versuchen hierüber unsere Sprache zu vervollkommnen. Und wir müssen kapieren, das ist auch ganz wichtig, dass die deutsche Sprache keine wirklich schwere Sprache ist. Es ist eine der Sprachen, die man am schnellsten lernen kann. Das ist irre, aber es ist letztlich so. Und dabei ist es zugleich die Sprache mit dem größten Wortschatz letztendlich, weil wir beispielsweise Wortzusammensetzungen haben, die man sofort verstehen kann. Das ist ja das Irre, wenn wir Komposita haben, dass die lesbar sind, verständlich sind, während unsere Fremdwörter, die muss ich auswendig lernen, damit ich überhaupt was damit anfangen kann. Aber ich kann sofort ein neues Wort kreieren. Und wenn es die neue Wortkreation beispielsweise ist, das kann man verstehen. Oder Neuwortschöpfung, das ist dann noch viel besser. Das müssen wir auch vermitteln. Deutsch ist geil.
Okay, das ist tatsächlich eine ganz neue Seite, die du da auch aufmachst, weil man ja sonst sehr viel hört, auch Deutsch ist so schwierig. Also alleine mit den unterschiedlichen Artikeln, die verwendet werden, ist es doch scheinbar sehr herausfordernd. Jetzt sagst du genau das andere, vielleicht müssen wir uns darauf sozusagen eben auch besinnen, das zu tun. Und du hast ganz viele Diskussionsthemen gerade auch angesprochen, nämlich das Thema Social Media. Du hast gleichzeitig auch gesagt, welches Verhalten haben wir auch da, wenn wir anfangen oder dran denken, wie hat sich unser eigenes Verhalten auch in Sachen Telefon zum Beispiel, wie oft oder wie häufig telefonieren wir noch miteinander geändert im Sinne von, ach, wir sprechen schnell eine Sprachnachricht dem anderen drauf und dann ist es eigentlich das, was wir heute auch als Gespräch miteinander sozusagen auch bezeichnen. Also auch da gibt es sicherlich viele Dinge, wo wir stärker darauf achten sollen selbst, was unser Verhalten sozusagen auch auslöst oder sich verändert hat. Da spielen Krisen jetzt auch eine ganz große Rolle, nämlich auch das Thema Wertebildung ist was, was immer mehr aufschlägt. Du hast die Verfassungsstunde, die in Bayern sozusagen ist. Wir haben das Thema mit, wie kriegen junge Menschen heute auch Werte, wie werden die vorgelebt? Und wir haben das Thema Demokratiebildung. Was soll Schule eigentlich alles leisten? Tatsächlich, wenn du dir die ganzen schweren Themenstellungen anguckst, die da auf Schule einprasseln, die auf Lehrkräfte zukommen, die auf Schüler und Schülerinnen kommen, nehmen wir noch finanzielle Bildung dazu. Also das ist ja ein ganz bunter Blumenstrauß. Immer wird was Neues gefordert. Gleichzeitig darf auch nichts rausfallen. Es wird immer mehr. Wie schafft man es da tatsächlich auch, den kühlen Kopf als Lehrkraft zu bewahren, den Fokus auf die Dinge zu legen, die vielleicht in dem Moment wichtig sind, auch für Schüler und Schülerinnen?
Also immer wird man es gar nicht schaffen. Also irgendwann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und fragt sich, was soll ich denn noch alles machen? Das ist so, ja. Schule wird auch nicht in der Lage sein, die Probleme einer Gesellschaft zu lösen. Auch das muss uns bewusst sein, aber was unsere Aufgabe eben ist, und da sind wir eigentlich immer zuversichtlich, weil das ist unser Grundsatz als Lehrkraft, sonst kann ich gar nicht anfangen mit dem Beruf, ich muss optimistisch sein, ist der, dass wir sagen, wir müssen die jungen Menschen gesellschaftsfähig machen. Das heißt, sie müssen am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können, einerseits, und sie müssen in der Gesellschaft leben können, aber kritisch. Das heißt, sie müssen, wenn sie aus der Schule rausgehen und gesellschaftliches Leben erleben, sei es, sie gehen auf ein Konzert, sei es, sie gehen in einen Sportverein, sie gehen in einen Club, sie gehen ins Kino, was immer sie machen, sie gehen baden, dass sie ein kritisches Bewusstsein für all das haben, was um sie da herum so geschieht, auch für politische Fragestellungen natürlich. Und das ist das, was ich Gesellschaftsfähigkeit nenne, die wir vermitteln müssen. Das können wir in allen Fächern machen. Das können wir mit Projekten machen. Das können wir machen, indem wir eben mit den Schülern über die Fragen der Zeit sprechen. Wir können über die Rente sprechen und wir müssen über die Rente sprechen. Aber wir werden das nicht in jedem Unterricht machen. Wir werden es nicht in jeder Jahrgangsstufe machen. Und es wird vielleicht jemanden geben, der behauptet, wenn er aus der Schule draußen ist, bei mir wird nie jemand über die Rente gesprochen. Kann er behaupten, vielleicht hat er es aber auch bloß vergessen. Und wenn es ihm so passiert sein sollte, dann hat man aber vielleicht über sehr viele andere Dinge gesprochen. Und deswegen, wir werden nicht alles als Lehrer ansprechen. Und nicht in jedem Jahr, nicht in jedem Jahr und nicht in jeder Klasse. Aber insgesamt sind wir ja doch recht lange in der Schule, übrigens auch Berufsschule. Also wir haben 12 Jahre im Allgemeinen bei allen jungen Menschen in Deutschland, 12 Jahre Schule. Und in 12 Jahren passiert wahnsinnig viel und da kümmern sich wahnsinnig viele Kollegen darum, dass die jungen Menschen gesellschaftsfähig werden.
Wenn du jetzt nochmal an die Politik denkst und auch an dich sozusagen als Präsident, welche Forderungen hast du an die Politik? Kannst du da ein oder zweimal nennen, die dir besonders wichtig sind?
Naja, da ist der Punkt eben die Attraktivitätssteigerung des Berufs, nicht weiter schlecht reden, nicht die Qualität der Lehrerausbildung in Frage stellen, die Arbeitsbedingungen verbessern. Letztlich müssten die Kollegen weniger Unterrichtsstunden haben, um mehr Beziehungsarbeit leisten zu können. Oder aber es müsste der bürokratische Teil runtergefahren werden. Die Systembetreuung dürfte nicht so laufen, wie sie derzeit läuft. Da bräuchte ich externes Personal, das regelmäßig an einer Schule vor Ort ist. Das sind so ein paar Dinge, der Sanierungsstau müsste behoben werden, etc. Ja, Bildung als Chefsache, das ist so eine Sache eben. Und kapieren, dass das, was wir jetzt investieren in die jungen Menschen, versetzt sie in die Lage, die zukünftigen Herausforderungen, vor die auch wir Älteren sie letztlich stellen, dass sie diese Herausforderungen bewältigen können. Dafür müssen wir sie fit machen, dafür brauchen sie Top-Lehrer, dafür brauchen sie eine Top-Ausstattung. Top-Rahmenbedingungen, ja, Unterstützung der Politik und zwar aus allen Bereichen.
Jetzt haben wir ein ganzes Potpourri gehabt, was wir angesprochen haben, und da sind verdammt viele
der Herausforderungen dabei, aber da gibt es auch Chancen. Und was motiviert dich persönlich, bei deiner Arbeit jetzt als Verbandspräsident da auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern tatsächlich zu sagen, ich bleibe da weiter dran an den Themen und wir kriegen da auch die Kurve?
Das Glas ist aus meiner Sicht immer halb voll, mindestens. Und wir Deutschen haben die Angewohnheit, immer davon auszugehen, den leeren Teil des Glases anzuschauen. Selbst wenn der nur 30% sein mag, dann sagen wir immer noch, das Glas ist leer oder fast leer. Und das ist falsch. Es ist also viel Gutes da und darauf kann man aufbauen, da kann man noch mehr draus machen. Manchmal liegt es auch an uns Menschen selbst, da muss ich kein Geld und nichts reinstecken. Es hängt manchmal auch davon ab, den Willen zu zeigen und die Lust zu zeigen, etwas besser zu machen oder schöner zu machen. Das fehlt uns manchmal in diesem Land. Wir sind miesepetrig und glauben, dass alle Probleme, die es in dieser Welt gibt, ein Anlass dafür sind, den Kopf in den Sand zu stecken. Und das ist eben das Gegenteil der Fall. Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Es sind nämlich Herausforderungen. Herausforderungen kann ich wachsen und letztlich meine Lebensqualität auch erhöhen. Und das muss man als Gesellschaft so entwickeln und das müssen wir den jungen Menschen zeigen, denn die haben Lust, etwas zu verändern. Die haben nämlich noch ihr alles vor sich, die haben wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft und das ist alles jetzt schon angelegt, dass es funktionieren kann. Und insofern also Zuversicht und Optimismus, das sind die Grundsätze, die man grundsätzlich haben muss in der Politik, in der Gesellschaft, als Eltern und als Lehrer allzumal.
Genau, deswegen möchte ich zum Abschluss nochmal reinspringen in die persönliche Geschichte von dir und mit dir nochmal in die Vergangenheit springen, nämlich in deine Schule. Wenn du an deine Schule oder an Schulzeit zurückdenkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
In der Grundschulzeit kann ich mich nur noch bedingt erinnern. Da waren tolle Ausflüge, die wir gemacht haben. Und das ist etwas, was sich durch die Schulzeit zieht. Man muss es aber auch so sehen, alle die außergewöhnlichen, positiven Dinge sind das, woran man sich später erinnert. Das ist die Abschlussfahrt, das ist mal ein besonderer Wandertag. Solche Sachen, die vergisst man nicht, die bleiben. Während eine tolle Mathestunde, eine tolle Geschichtsstunde, die wird meistens dann eher vergessen. Und dann hat man noch in Erinnerung all das, was einem nicht gefallen hat. Also ein Lehrer, den man nicht gemocht hat, ein Lehrer, der einen ungerecht vermeintlich behandelt hat, sowas behält man in Erinnerung. Für mich persönlich, ich habe viel Freude gehabt an den geisteswissenschaftlichen Fächern. Ich hatte Riesenprobleme mit den Fremdsprachen. Ich war im Gymnasium, wo ich Latein als erste Fremdsprache hatte, dann Englisch, dann Französisch. Ich hatte in allen drei Fremdsprachen Probleme. Darüber habe ich nie gemerkt, dass ich in den Naturwissenschaften und in der Mathematik gar keine Probleme hatte. Das ist ganz verrückt. Hätte ich die andere Ausbildungsrichtung mit nur zwei Fremdsprachen gehabt, wäre es mir besser gegangen. Ich musste mich durchbeißen. Ich musste nie wiederholen, aber es war heavy. Ich konnte auch die Schule nicht wechseln, weil Latein 1 gab es nicht so viel.
Gar nicht so leicht, ne?
Ja, genau, war keine Chance. Und ich wollte die Schule nicht wechseln, also habe ich mich durchgebissen. Das hat mich sicherlich fürs Leben auch geprägt, dass ich hart im Nehmen bin. Eine Niederlage einstecken kann und trotzdem weitermache und letztendlich bin ich damit ja auch erfolgreich gewesen, sage ich mal. Ja, und Englisch ist eines meiner Fächer übrigens fürs Lehramt geworden, obwohl ich damit gekämpft habe. Ich nehme mal an, ich war eigentlich immer so jemand, der ein halbes Jahr hintendran war. Das hat sich erst so mit der Kollegstufe, dann mit der Oberstufe gelegt. Das war auch die Zeit, wo ich mich am besten erinnern kann, sage ich mal, und die ich am schönsten gefunden habe. Ich habe nie so viel Bücher gelesen wie damals in der Kursphase der Oberstufe. Das war auch so was Prägendes für mich, sage ich immer. Und da bin ich voll eingestiegen in die kulturelle Teilhabe und all diese Dinge. Das war schön, ja. Und da hat Schule mir auch viel dafür gegeben. Ich hatte einige Lehrer, die mir heute noch sehr positiv im Gedächtnis sind. Es gab auch ein paar andere, aber es gab vor allem diese positiven Lehrkräfte, wo ich sagen würde, die sind auch Vorbild für mich. Zu gewissen Arten, die haben mir wahnsinnig viel vermittelt. Deutschlehrer, Mathelehrer, Geschichtslehrer, auch Religionslehrer. Und nicht alles in der Schule ist schön, aber vieles war sehr schön und habe mich gut gefühlt dort. Aber ich bin auch noch jemand, der beispielsweise in der Grundschule einen Lehrer hatte, der regelmäßig zugeschlagen hat. Ich habe jedes Schuljahr eine Ohrfeige bekommen, denn es war genau austariert, wer wie behandelt wird. Und da gab es welche, die sind jeden Tag geschlagen worden. Ich bin Jahrgang 64. Jo. Ich mutmaße mal da, es hing einerseits an der Zeit, woher er stammte sozusagen, was er mitbekommen hat und das Schlagen noch etwas war, was relativ weit verbreitet war. Nicht bei mir in der Familie, aber da. Und ob da noch ein Kriegstrauma mit dabei war, das ihn so veranlasst hat zu handeln. Es war gleichzeitig der Lehrer, der mit uns die tollsten Ausflüge gemacht hat. Auch so eine verrückte Sache, oder?
Ja, total. Und es lässt einen auch ein bisschen sprachlos sein tatsächlich, denn überleg dir mal, das würde heute
passieren. Also für das wäre der wäre strafrechtlich verurteilt heutzutage. Also Entlassung aus dem Dienst, strafrechtlich, wäre da auch was gekommen. Das war eine andere Zeit. Es war nicht es gab es öfter, es war nicht gänzlich weg. Und im Gymnasium hat es keine Lehrer mehr gegeben, die geschlagen haben. Aber da in der Grundschule, bei dem war das so. Und was daraus aus ihm geworden ist, da habe ich keine Ahnung. Ich war ja noch viel zu klein, das da mitzubekommen. Und der hat genau aufgepasst, wem er was. Natürlich konnte der auch mit gewissen Herausforderungen nicht umgehen. Ich will das nicht entschuldigen, ich will es nur erklären. Auch das hat mich geprägt in der Weise, dass sowas überhaupt ganz und gar nicht geht. Gewalt geht nicht. Punkt. Da muss auch Schule einiges tun, weil die Gewaltbereitschaft bei einigen Jugendlichen zugenommen hat und sie werden auch jünger. Sie sind nicht mehr 14, sie sind 13, sie sind 12. Und da kommen Gewaltmomente, das ist Hammer.
Ja, auch das ist etwas,
worauf man reagieren muss, ja. Und das kommt zum Teil aus Social Media, das kommt aber auch aus, auch da muss man wieder die Gesamtgesellschaft nehmen. Social Media verbreitet ja nur, dass es möglich ist, das zu machen. Der Nachahmungstäter zum Beispiel, was das Messer angeht, ist grausam. Oder der Nachahmungstäter, jetzt gehen wir bis rein in den Amok, das Auto als Amokwaffe zu benutzen. Das ist auch mit einer gewissen Nachahmung auch verbunden. Man kommt gar nicht sonst auf diese Idee, aber man hat es ja gesehen und in Social Media sieht, ist ja heutzutage bald schon immer jemand dabei gewesen und hat es gefilmt. So wie damals bei 9/11.
Ja, was man vorher eben
über Handykameras oder sonstige Kameras das aufgenommen haben, ist ja irre. Und das ist damit ein Bild, das überall dann zu sehen ist. Und das führt bei manchen Menschen dazu, dass sie es dann genauso machen. Betrifft aber nicht nur Jugendliche, es betrifft auch Erwachsene.
Genau, lass uns noch einmal in die Zukunft springen.
Tatsächlich. Ja, positiv.
Nämlich, ich würde abschließen wollen mit der Frage.
Muss jetzt dann raus da.
Ja, ich weiß, deswegen die Abschlussfrage sozusagen. Spring mit mir einmal in die Zukunft. Was dürfte deiner Meinung nach in Schule heute nicht mehr fehlen?
Was an Schule nicht mehr fehlen dürfte. Das ist eine schwierige Frage. Was sollte nicht fehlen? Weil wir haben vom Grundsatz her an den Schulen das, was wir unbedingt brauchen, um guten Unterricht zu machen. Aber wir wollen besseren Unterricht machen. Wir wollen das auch garantieren, dass es weiterhin guter Unterricht bleibt. Was darf nicht fehlen? Zugewandtheit den Schülern gegenüber darf nicht fehlen. Das ist der wesentliche Punkt. Ich muss meine Schüler mögen. Ich muss gern mit ihnen zusammenarbeiten. Gott sei Dank fehlt das im Allgemeinen nicht. Insofern war es jetzt für mich schwer zu sagen, was darf an Schule nicht fehlen. Das ist das Wesentliche. Diese Wertschätzung, diese Achtung, die muss es geben an jeder Schule. Und Gott sei Dank gibt es die eigentlich an jeder Schule.
Wie schön, mit dem Punkt Beziehung sozusagen dann auch zu enden und zu schließen. Deswegen, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen offenen Einblicke und ich bin gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen sagen.
Okay, gut.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst. was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.